Moin Leute und herzlich willkommen zur ersten Sonderausgabe von den Bully Nerds in der Winterpause. Natürlich ist wieder dabei der unfassbare Tim. Hallo Tim.
Hallo.
Ja, und wir hatten es ja auch schon mal angesprochen, haben uns gedacht, in der Winterpause nutzen wir die Zeit, um mal so ein bisschen allgemein über Fußball zu sprechen oder was für Regeländerungen anstehen und so weiter und so fort, wann was neu gemacht werden soll im Fußball. Und dafür haben wir uns ein paar Termine genommen zum Aufnehmen. Und das ist jetzt heute der erste Termin und heute geht es um unser Hinrunden-Recap. Das heißt, wir wollen die Hinrunde nochmal Revue passieren lassen, beziehungsweise wollen die Tabelle einfach nochmal durchgehen und zu jeder Mannschaft nochmal ein bisschen was sagen. Und ja, schauen dann, wann wir das veröffentlichen. Aber das ist einfach nur, um quasi die Pause ein bisschen zu überbrücken. Und ja, wir haben uns eben gerade kurz zusammengesetzt und haben darüber gesprochen, wie wir das genau machen wollen und haben gesagt, wir werden einfach die Tabelle von unten nach oben durchgehen und fangen damit also beim ersten FC Nürnberg an. Ja, was kann man großartig zur Hinrunde vom ersten FC Nürnberg sagen?
Ja, es ist ein bisschen schwer, ne? Was soll man dazu sagen? Ich meine, Nürnberg ist ja, ich meine, aufgestiegen mit einem der kleinsten Etats der zweiten Liga. Und das merkt man dann jetzt doch, dass das nicht nur kaum Bundesliga-tauglich ist, sondern halt auch wirklich da ein gewisser Abstand ist. Ja. Wirklichen Bundesliga-Mannschaften, ne? Also, ich meine, 11 Punkte, das muss man ja schon heftig.
Ja, auf jeden Fall. Also ich find's ein bisschen komisch, weil man ist erstmal mit einem fiesen Moment, wieso denn das? Okay, also der DFB B-Pokal? Das ist falsch angezeigt hier in der Auflistung. Da steht nämlich eigentlich, dass sie in der ersten DFB-Pokalrunde rausgeflogen sind, aber das würde ja keinen Sinn machen, weil sie sind ja weiter, sie sind ja immer noch im DFB-Pokal. So. Genau, also dann macht es auch mehr Sinn, weil man ist im DFB-Pokal weitergekommen. Gut, gegen SV Links und nur 2-1, aber immerhin. Hat dann meiner Meinung nach relativ überraschenden Auswärtssieg bei der Hertha eingefahren und danach 2 Unentschieden gegen Mainz und Bremen. Bremen, die zu dem Zeitpunkt wirklich krass unterwegs waren, reden wir gleich auch noch drüber. Mhm. Und dann 2-0 gegen Hannover gewonnen und dann dachte man eigentlich, naja, 2 Siege, 2 Unentschieden in den ersten 4 Spielen kann man mal machen, ja. Und haben also sind eigentlich sehr, sehr gut gestartet und dann kam dieses oft beschriebene 0-7.
Die haben gegen Nürnberg gegen Hertha verloren am ersten Spieltag, ne?
Ist das hier alles, das ist doch Moment, okay, alles klar. Ich gestehe, ich muss gerade erstmal irgendwie diese.
Schneiden wir raus.
Na, geschnitten wird hier nichts. Aber das erklär mir mal einer. Wenn du dir diese Liste beim Kicker
ja,
anguckst,
immer,
die Terminliste.
Nürnberg steht immer links. Quasi. Egal ob Heim- oder Auswärtsspiel.
Ah, okay, gut, alles klar. Nee, dann haben sie das erste Spiel verloren. Und das ist ja dämlich. Das muss man ja jedes Mal umdenken. Okay, dann achtet man einfach gar nicht auf zu Hause. Genau, dann haben sie auf jeden Fall dann das erste Spiel verloren. Dann 2 Unentschieden gegen Hannover gewonnen. Und dann kam halt dieses 7-0 gegen Borussia Dortmund. Oder 0-7 aus Hannoveraner Sicht. Und ab
Nürnberger
da.
Sicht.
Nürnberger Sicht, weil da oben drüber stand gerade Hannover, deswegen gerade ein bisschen. Jetzt bin ich raus, verstehst du? Ha, ärgerlich. Komme ich wieder rein, passt schon. Und ab da ging es irgendwie bergab. Und das man holt dann irgendwie einen Sieg gegen Düsseldorf. Und dann kommt direkt danach die 6-0-Klatsche gegen Leipzig. Und kommt gegen Rostock im DFB-Pokal weiter. Es war das Unentschieden davor noch gegen Frankfurt, eine Niederlage gegen Hoffenheim. Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Niederlage, 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 Niederlage. Also man hat eigentlich, wie du das schon sagtest, mit dem Etat, den man hat, ist man eigentlich vergleichsweise gut in die Saison gestartet.
Ja.
Vor allen Dingen auch bei den Gegnern, die man hatte. Und ab Dortmund ist es komplett abgerissen. Es war, wie gesagt, danach noch irgendwie, das muss man ihnen wenigstens zugute halten. Sie haben sowohl gegen Düsseldorf als auch gegen Hannover gewonnen. Was ja wichtig ist, wenn man zwei Mannschaften unter sich halten will. Nur haben die zwei Mannschaften halt besser gepunktet im Nachgang. Ne? Aber
ja, Hannover ist punktgleich, aber die Sache bei Nürnberg ist halt, gutes Spiel gegen Düsseldorf, so wichtig das war, muss schon dazu sagen, wenn ich, das kann ich mich noch daran erinnern, das war schon so, dass da ist während dem Stand von 0-0 es auf beiden Seiten Chancen gab. Ja, also das hätte in beide Richtungen ausschlagen können da. Nürnberg ist ja mit dem Ziel hochgekommen, nicht diesen typischen Aufsteigerfußball zu spielen. Ja, ja. Wollten mitspielen, offensiv spielen und sich hinten reinstellen und verteidigen und keine Ahnung, vorne auf Standards hoffen, wie es Darmstadt zum Beispiel gemacht hat, den wir auch mit einem sehr, sehr kleinen Etat ein Jahr in der Liga überlebt haben. Und ja, wenn du jetzt gerade das Torverhältnis anguckst, haben sie aktuell das schlechteste mit minus 24 und vor allem haben sie die meisten kassierten Tore mit 38 Stück. Und da zeichnet es uns so ein bisschen ab, was dieses Ziel des mitspielenden Aufsteigers da befolgen hat. Ja, also ich bin wirklich froh um jeden Bundesligisten, der es schafft, so ein Spiel offen und spannend zu gestalten. Man muss ja sagen, dass Nürnberg durchaus unterhaltsame Spieler hatte. Und
ja, das auf jeden Fall.
Nicht nur eben diese Klatschen 7-0, 6-0, 5-2, sondern auch das 3-0 gegen Düsseldorf war ja durchaus schön zu sehen. Nur allem Respekt für diese Entscheidung. Es ist halt schwierig, diese zu verteidigen, wenn du dann am Ende bei halt trotzdem nur 14 geschossenen Toren stehst, was halt der zweitschlechteste Angriff der Liga ist.
Ja, also ich kann mich ja auch noch an das Unentschieden gegen Frankfurt erinnern, sehr gut sogar, weil das ja ein eher glückliches Unentschieden für Frankfurt war. Da hat Nürnberg kein schlechtes Spiel gemacht an dem Tag.
Nee.
Da hatten sie halt wirklich einfach nur Pech. Muss man ja, einfach also so sagen.
Könnten auch 13 Punkte haben, aber letztlich, ob jetzt 11 oder 13 Punkte, das ist schon schlecht. Und vor allem halt dieses Torverhältnis von minus 24, da würde ich mir dann so ein bisschen Sorgen machen, weil letztlich zeigt das ja doch so ein bisschen an, dass, also man hat viele Unentschieden geholt, und was die beiden Siege erwähnt, die man sich erkämpft hat.
Mhm.
Aber wenn man dann halt zeitgleich sich solche Niederlagen einfängt, das darf man ja nicht unterschätzen, in einem engen Abstiegskampf, so ein beschissenes Torverhältnis, das ist ja wie ein Minuspunkt am Ende, der dir fehlt.
Ja,
weil gut, okay, Stuttgart ist auch noch ähnlich schlecht, aber jetzt Hannover ist punktgleich, hat aber schon 6 Tore Unterschied da vor Verhältnis, ja. Das ist, darfst du echt nicht unterschätzen. Dann musst du halt gucken, weil die Siege, die du gegen Düsseldorf und Hannover geholt hast, die hast du in Heimspielen geholt. Ja, das heißt, da musst du jetzt in der Rückrunde auswärts ran. Du hattest Stuttgart auch zu Hause, wo du nicht gepunktet hast, musste auch wieder auswärts ran.
Mhm.
Und muss ich gerade, also
ja, und vor allem, du musst auswärts nach Mainz.
Ja, ja, ne? Also es ist, du hattest eigentlich die einfachen Gegner, würdest du sagen, zu Hause. Da musst du halt jetzt echt gucken, wie du das auswärts dann bei denen machst.
Ja, und dann ist natürlich auch noch die, ja eigentlich für Mannschaften normalerweise positive, aber aus Nürnberger Sicht im Abstiegskampf eigentlich negative Doppelbelastung des DFB-Pokals. Achtelfinale jetzt gegen Hamburg, einen Zweitligisten, der ja eigentlich Erstligistenambitionen haben sollte oder hat. Ja, und wie du schon sagtest, die ganzen Abstiegskampf-Konkurrenten alle auswärts in der Rückrunde oder zumindest zum Beginn der Rückrunde, gegen die man da spielt, die drei engsten auswärts. Ja, und wenn ich dann sehe, dass die letzten 4 Spiele, oder eigentlich kann man sagen, die letzten 6 Spiele der Bundesliga-Saison, Schalke, Leverkusen, Bayern, Wolfsburg, Gladbach und dann Freiburg für sie werden, Das sind jetzt nicht unbedingt die besten Vorzeichen, um es mal so zu sagen. Also da musst du auf jeden Fall früh genug die Punkte holen, um irgendwie versuchen drin zu bleiben. Aber siehst du das im Moment bei Nürnberg? Ich auch nicht.
Nee, also wirklich, ich meine, es ist klar, es ist schwer abzuschätzen, was man letztlich braucht, um drin zu bleiben, weil es halt viele schlechte Mannschaften gibt. Aber ich habe jetzt mal so ein bisschen die Tabellen der letzten Jahre durchgeklickt und da hattest du halt immer sowas. Das Tabellenletzte von 9 bis 12, 13 Punkte hatte. Und bei Relegationsplatz so 17, 15 Punkte, wie das jetzt auch hier, ja, nicht ganz, aber Stuttgart hat 14 Punkte. Es lief aber letztlich trotzdem darauf hinaus, dass die Kellerkinder etwas besser gepunktet haben in der Rückrunde. Weil dann eben irgendwie der Druck wächst. Also letztlich musst du dann schon auf 35, 36, 37, 38 Punkte kommen, um den Klassenerhalt sicher zu schaffen. Und je nach Relegationsmannschaft aus der zweiten Liga wäre bei Nürnberg, würde ich sogar eher darauf schauen. Also ob sie vielleicht die Relegation schaffen, da würde ich vielleicht noch minimale Chancen geben. Aber Klassenerhalt, nee. Sehe ich aktuell wirklich nicht kommen, weil ich auch nicht weiß. Ich glaube nicht, dass sie groß nachladen können im Winter. Einfach, wenn sie das vor der Saison nicht gemacht haben aus finanziellen Gründen, ist es ja auch irgendwie dumm, sich dann in so einer, in so einem, für so ein Himmelsfahrtskommando, Klassenerhalt in dieser Bundesliga, irgendwie eine Zukunft zu verbauen in der zweiten Liga, dass man an finanzielle Probleme kommt. Von daher würde ich nicht denken, dass sie solche Transfers sich leisten. Und dann bist du halt wirklich ganz schnell. Ja, dann fragst du dich, wie sollen da noch 25 Punkte geholt werden in der Rückrunde?
Ja,
Weil
ich sehe
es.
das auch.
Ja, also es ist schwierig. Ich meine, natürlich kannst du das Einzige, was du natürlich für sie argumentieren kannst, ist, dass sie immerhin fünfmal unentschieden gespielt haben. So, und das sagst du, mit ein bisschen Glück gewinnen sie davon 3 Spiele. Haben sie 6 Punkte mehr, stehen sie bei 17. Aber ja, das habe ich jetzt bei den Unentschieden von Nürnberg, bis auf das vielleicht in Frankfurt, noch nicht mal gesehen, dass sie da jetzt immer so unglücklich für waren.
Ja.
Also
Ja, und wie
das.
gesagt, das Wichtige ist halt wirklich einfach, dass sie aufpassen müssen, dass die ihre Defensive fertig kriegen. Also ich meine, wir
Ja.
werden jetzt gleich als nächstes über Hannover sprechen und ich würde das Ganze dann auch so als Überleitung zu Hannover jetzt quasi hinnutzen, die mit demselben, also 2 gewonnen, 5 unentschieden, 10 verlorenen Spielen mit 11 Punkten vor Hannover stehen, vor Nürnberg stehen, aber eben aufgrund der weniger gefangenen Tore
Und der mehr geschossenen.
und der mehr geschossenen natürlich. Und es ist halt einfach, wenn Nürnberg die Punktzahl hat oder erreicht, die für die Relegation reicht, dann bringt die dir nichts, wenn Hannover dieselbe Punktzahl hat, aber das bessere Torverhältnis. Also die müssen auf jeden Fall sehen, dass sie die Defensive stärken und vielleicht auch einfach mal gucken, dass man mal, das ist natürlich auch wieder so ein Glücksding und das sollte oder das wird aber auch eigentlich kommen, zumindest wenn dir das Glück da hold sein soll. Dass du halt auch mal so einen dreckigen 1-0-Sieg oder sowas holst. So ein Kampfding, wo die Spieler auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen tanken, wo die Spieler merken, okay, ich kann das doch noch oder wir können das doch noch. Das wäre jetzt halt zum Beginn der Hinrunde wichtig, dass man vielleicht so einen ekelhaften Sieg gegen die Hertha holt. Ja, und einen Punkt aus Mainz mitnimmt, eventuellerweise. Das wäre halt wichtig, glaube ich. Eigentlich muss man im Großen und Ganzen sagen, gilt dasselbe allerdings auch für Hannover, weil die, naja, die sind einfach nicht in der Position im Moment. Ich habe es eben gerade schon mal angesprochen, genauso 11 Punkte, genauso die gleichen Spiele oder die gleiche Anzahl von Spielen gewonnen, unentschieden und verloren wie Nürnberg. Aber die sind nicht in der Situation zu sagen, wir sind auf einem Tabellenplatz, wo genug Mannschaften noch schlechter sind hinter uns, sondern die sind halt einfach auf der Situation, dass sie sagen, diese eine Mannschaft, die wir aufgrund vom Torverhältnis eventuellerweise hinter uns halten könnten, bringt uns eigentlich gerade gar nichts, weil wir erstmal
Ja.
selbst gucken müssen, dass wir die Kacke aus dem.
Nicht genug zumindest.
Genau. Und es ist, vielleicht ist es ein bisschen beruhigend, na, eigentlich ist, glaube ich, an dieser Situation gar nichts beruhigend, weil es bringt niemanden was, wenn man. Also ich glaube, es muss schon sehr viel dazukommen, dass Hannover und Nürnberg tatsächlich die gleiche Punktzahl am Ende der Saison haben. Da.
Ja, ich meine, ob du jetzt 17. oder 18. bist.
Das ist dann auch egal, ja. Aber ich sehe da Hannover einfach noch ein kleines bisschen pfiffiger. Also, die waren. Wir haben auch schon drüber gesprochen im alten Podcast, dass wir beide wahrscheinlich der Meinung sind, dass Breitenreiter vielleicht nicht unbedingt die bestmögliche Wahl ist oder vielleicht etwas falsch macht oder man vielleicht auch einfach zu sehr in ihn vertraut. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass, also, wenn ich müsste, würde ich wahrscheinlich eher auf Hannover wetten als auf Nürnberg, dass der Klassenerhalt geschafft wird. Was, glaube ich, einfach auch mit der Zusammenstellung des Kaders und stellenweise auch einfach ein bisschen mit dem Verlauf der Rückrunde zu tun hat, weil man definitiv zum Schluss hin ein einfacheres, also einen einfacheren Endspurt hat, weil man quasi Mainz, Freiburg und Düsseldorf hat. Man hat natürlich auch noch die Bayern dazwischen.
Ja, und man muss es gut, vor allem muss man so sagen, Mainz und Freiburg zu Hause. Ja.
Genau, das kommt auch noch dazu. Und man hat auch man hat auch direkt zum Beginn der Hinrunde Mannschaften zu Hause, die, weil du hast Nürnberg zu Hause, du hast Bremen zu Hause, gegen die du dir auch irgendwie einen Punkt ermauern kannst, wenn du es willst. Du hast Frankfurt zu Hause, die je nachdem wahrscheinlich auch für einen Punkt gut sein können, wenn es richtig ermauert wird. Was ich natürlich persönlich jetzt nicht hoffe. Du hast Schalke zu Hause, bei denen immer was möglich ist, dieses Jahr was zu holen. Also, du hast auf jeden Fall schon die gute Grundvoraussetzung, um dir ein bisschen was zu ermauern, um irgendwie mindestens zwei oder drei Mannschaften hinter dir zu lassen.
Ja, also du hast, das stimmt natürlich alles schon. Die Sache bei Hannover ist, was ich sowohl letzte Saison als auch die Saisons davor, ich würde sagen, dazwischen waren sie eine Saison in der zweiten Liga, aber sie haben letztlich, waren sie keine Rückrundenmannschaft. Ja, haben immer in der Rückrunde deutlich weniger Punkte geholt als in der Hinrunde. Und das ist so ein Trend, den sie umkehren müssen, wenn sie in der Liga bleiben wollen. Ja, also das, du hattest eine eher ruhige letzte Saison, würde ich sagen, weil du halt eine gute Hinrunde gespielt hast als Aufsteiger und dann davon gezehrt hast, auch unter der Betrachtung, dass da natürlich mit Köln eine Mannschaft schon recht früh einen Abstiegsplatz belegt hat und dann auch Wolfsburg, Hamburg, Freiburg da eher mehr drin gesteckt haben. Da bist du nie so wirklich reingeraten, auch wenn du jetzt nicht so den Mega-Abstand hattest oder die 40-Punkte-Marke geknackt hast. Ja, Hannover ist so ein bisschen schwierig. Ich würde denen zutrauen, dass sie vielleicht noch Düsseldorf hinter sich hinlassen könnten. Oder Stuttgart, je nachdem, wie die sich fangen. Aber das sind so die zwei Mannschaften, auf die Hannover, glaube ich, gucken muss und halt auf den Relegationsplatz. Ja, also Düsseldorf ist jetzt natürlich echt ein bisschen weggezogen mit deren Schlussspurt. Das ist dann schon erstmal ein bisschen weg. Und ja, es ist schwierig. Ich meine, ich habe echt nochmal nachgeguckt. Im Kicktipp hatte ich halt als die letzten drei getippt: Nürnberg, Düsseldorf und Hannover. Weil Hannover für mich echt im Vergleich zur restlichen Bundesliga ja, so ein Stück hinten dran ist, was Spielermaterial, Trainer und so angeht. Das ist irgendwie nicht so Zweitligamaterial, wie ich es von Nürnberg und Düsseldorf erwartet hatte, sondern halt, ja, also irgendwie wirklich.
Man hängt halt kadermäßig so ein bisschen im
Ja,
Niemandsland irgendwie. So nach dem Motto, es ist eigentlich kein Zweitligakader, aber es ist auch kein Erstligakader.
genau, aber vor allem aus dieser Kategorie in der Bundesliga aktuell für mich der einzige gewesen. Also da habe ich Augsburg, Freiburg, Mainz, das ist alles nochmal ein bisschen drüber gewesen für mich als Hannover. Also die waren da schon echt klar für mich unter den letzten drei.
Also ich finde, man hat auch eigentlich ein paar gar nicht so unbekannte Namen oder es ist jetzt ein bisschen schwer eigentlich nach der Hinrunde zu sagen, dass man auch stellenweise sogar ein paar vielversprechende Namen drin hat, aber gerade auch so ein Name wie, weiß ich was, im Mittelfeld Haraguchi oder sowas, das sind ja eigentlich keine schlechten Kicker. Nur müssen die halt auf Hochtouren laufen, ja. Und wenn du dir im Großen und Ganzen den Notendurchschnitt anguckst, dann ist der Ruf von Haraguchi besser als das, was er im Moment halt abgerissen hat. Und ich glaube einfach, dass man, da haben die einige Spieler, wo du den Namen kennst, wo du sagst, oh, warte mal, das habe ich doch schon mal gehört und ne? Aber so richtig, klar, man hatte jetzt hier mit diesem Hendrik Weidrand dieses Wunderding irgendwie, dass er da seinen Profivertrag irgendwie erst im Sommer bekommen hat und bis letztes Jahr irgendwie noch Regionalliga gespielt hat oder irgendwie sowas oder dritte Liga oder keine Ahnung, das war ja dieses Riesending. Ja, aber wenn so jemand dann mit 3 Toren zusammen mit 2 anderen Stürmern der Top-Torjäger ist, dann weißt du halt auch, was die Uhr geschlagen hat, ne? Und ja.
Ja, also ich meine, musst du schon gucken, dass gerade, ich glaube, gerade der Abgang von Salif Sané zu Schalke war schon heftig für die, für Hannover. Ja, also das muss man ja dazu sagen, 35 kassierte Tore ist ja dann auch wirklich der zweitschlechteste Wert. Den merkst du schon, dass er da fehlt. Und das konnten sie nicht kompensieren. Aber dann stehst du da halt jetzt da und musst gucken, wie du das löst.
Ja.
Und glaube, da wird es alsbald eine Trainerdiskussion geben. Irgendwo musst du natürlich schon. Das ist so ein bisschen die Frage bei der Trainerdiskussion. Ich glaube, dass es sie geben wird, weil ich glaube, Horst Held natürlich auch so ein bisschen. Irgendwann musst du ja irgendwas verändern. Ja, und dann ist halt schwierig, es groß nachzurüsten, werden sie wahrscheinlich probieren, aber soll gucken, wenn es nicht zu spät ist. Und ja, aber irgendwo weiß ich auch gar nicht, ob jemand anderes als Breitenreiter so viel mehr auf den Kader rausholt. Das tue ich mich bei Hannover echt schwer, mit die richtig einzuschätzen.
Ja, das ist, glaube ich, im Großen und Ganzen einfach ein Riesenproblem, dass man in diesem, wie ich das eben schon sagte, Niemandsland hängt, dass man sagt, eigentlich ist der Kader besser oder gut genug für einen Zweitliga oder zu gut für die zweite Liga, aber ist er gut genug für die erste und ist es dann der Trainer oder ist der Kader vielleicht einfach nicht gut genug? Ja. Ja, aber da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie es da vielleicht mit der ein oder anderen Verstärkung aus dem Kader ausgeht, und ob da was kommt. Und da muss man einfach mal gucken, dass man den Hinrundenstart einigermaßen gut hinbekommt, weil ich glaube, am Hinrundenstart wird sehr viel, wenn du die ersten 2, 3 Spiele anständig spielst und vielleicht sogar ein bisschen punktest, dann du gehst halt mit einem ganz anderen Feeling in die Hinrunde rein, in die Rückrunde. Und das
Ja, du hast
ist sehr
natürlich
wichtig.
jetzt nicht das allerleichteste Programm. Gut, Bremen zu Hause, kannst du noch drüber diskutieren, aber dann kommen Dortmund und Leipzig. Dann kommt allerdings Nürnberg zu dir und spätestens da ist es dann der erste Dreier der Rückrunde einzuplanen. Und ich meine, ne, wir haben es in der letzten Folge besprochen. Am letzten Spieltag steht eben das Duell gegen Düsseldorf an. Heißt, wenn du dich an die ranpirschen kannst, dann hast du da echt nochmal ein Endspiel um die Relegation, um Klassenerhalt, was auch immer dann. Also das ist sowas, was du noch, wo es echt auf ein spannendes Finale hinauslaufen könnte dann am letzten Spieltag.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich mal sehr gespannt. Es wird im Keller sowieso, glaube ich, sehr, sehr spannend dieses Jahr.
Ja.
Denn wenn man sich jetzt zum Beispiel Stuttgart anguckt, unser nächster momentaner Abstiegskandidat, die ja gerade auch defensiv eine desolate Saison gespielt haben, also die nur ein von der Tordifferenz ein Tor besser sind als Nürnberg.
Und schlechtesten Angriff haben.
Den schlechtesten Angriff, genau, mit nur 12 geschossenen Toren. Und vor allen Dingen auch die meisten Niederlagen. Also hier stehen dann 4 Siege, 2 Unentschieden und 11 Niederlagen zu Buche. Die anderen beiden hatten ja in Anführungszeichen nur 10 Niederlagen. Ja, und wir haben schon oft drüber gesprochen, dass Stuttgart eigentlich eine sehr, sehr sichere Kaderplanung hatte und in ein sehr, sehr, ja, direktes oder in eine sehr direkte Hinrunde gestartet ist und man zum Beginn seiner Vorbereitung seinen Kader fertig hatte eigentlich schon. Ja, und man ist komplett abgestunken. Also diese Mischung aus jung und aufstrebend, wie zum Beispiel Pavard, dann hast du Spieler dabei wie Gomez, die quasi wirklich diese Ruhe und die Erfahrenheit reinbringen sollen. Und hast auch Spieler, die komplett neu reingeschmissen wurden ins Bundesliga-Business. Und das, ich muss dir ganz ehrlich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich das Projekt, so wie sie es im Sommer geplant haben, als gescheitert.
Ja, das, also so wie sie es im Sommer geplant haben, klar.
Ich Weil denke es nicht, ja
dass sie es so geplant haben, nach 17 Spieltagen
auf Platz 16 zu hocken, ja. Ja, und ich denke eigentlich mal, dass Stuttgart Ambitionen hatte und die waren auch meiner Meinung nach für die Rückrunde letzte Saison gar nicht so unberechtigt, dass man die Ambition hatte, okay, wir könnten ja mal in Richtung Europa gucken dieses Jahr.
Meinst du, die waren nicht unberechtigt?
Nicht so, naja, sie waren ja auf Platz 7.
Ja, aber wie sie da hingekommen sind mit diesen vielen glücklichen Siegen zum Saisonende. Also der Sieg in München da am letzten Spieltag und auch davor viel Spielglück dabei. Also.
Ja gut, man hat sich jetzt vielleicht nicht famos dahin gespielt, aber man hat halt die Punkte zum richtigen Zeitpunkt geholt.
Ja, aber letztlich war ja das ein Grund dafür, denke ich, dass es diese Saison nicht so gut läuft. Weil du dadurch, durch diese famose Rückrunde mit Korkut verlängert hast.
Ja, also ich, ja doch, also klar, natürlich, du hast mit ihm verlängert, aber ich glaube einfach, dass der Kader, so wie er bei denen im Moment steht, nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass das, dass man da so viel Korkut ankreiden kann, sondern ich glaube einfach, wie gesagt, dass der Kader so nicht funktioniert. Also ich meine, man hat ja jetzt schon den ersten Wintertransfer wieder bestätigt, mit Esswein, den man von Berlin ausleiht. Was, glaube ich, auch zu einer Win-Win-Situation werden kann. Weil man halt einfach gucken muss. Ich meine, im schlimmsten Fall, ne, geht er halt wieder zurück. Also, und anscheinend, ich sag mal so, jeder Spieler, der jetzt mit dem Gedankenspiel zu Stuttgart zu gehen oder sich nach Stuttgart verleihen zu lassen, muss halt auch mit dem Gedanken leben, nächstes Jahr zweite Liga zu spielen. Und ich glaube, wenn du Spieler hast, die sagen, ich komme hierher, aber ich will mich mit dem Gedanken nicht anfreunden, dann kannst du dir ein bisschen positiven Vibe reinholen. Ja? Und ob jetzt Esswein da der Richtige ist oder nicht, dazu muss ich dir ganz ehrlich sagen, fehlt mir auch ein bisschen das fachliche Wissen. Aber ich sehe das halt immer so, es ist eine Laie. Laien sind meistens eigentlich, glaube ich, Win-Win-Situationen. Ja, und man muss jetzt halt gucken, dass man eine anständige Vorbereitung spielt und dann hat man auch eine relativ holprige Rückrunde, finde ich, weil man zu Hause Mainz hat, wo man was holen kann. Man hat dann natürlich auswärts die Bayern, hat aber dann zu Hause Freiburg, auswärts Düsseldorf. Spiele, wo man dann eigentlich punkten muss, wenn man nicht mehr absteigen will. Hat Leipzig zu Hause. Auch gegen Leipzig kann man sich was ermauern, siehe das, oder auch was erspielen, wie Freiburg das zum Beispiel gemacht hat zu Hause. Ja, und dann hast du Hannover zu Hause. Du hast Hoffenheim zu Hause, du hast Nürnberg zu Hause. Also es ist sehr viel Potenzial da, um zu Hause Punkte gegen die richtigen Mannschaften zu holen. Und eigentlich mit dem Kader und den finanziellen Mitteln, ich spreche das jetzt mal so aus, darfst du eigentlich nicht absteigen.
Nö, du darfst aber auch nicht in der Hinrunde 14 Punkte holen.
Eigentlich. Genau.
Und das ist halt die spannende Sache bei Stuttgart. Ja? Also ich glaube, ja, wir haben oft erwähnt, dass wir das nicht erwartet hätten von denen. Und ja, man muss ja schon irgendwie sagen, so sehr ich diese Verlängerung von Korkut kritisch gesehen habe, es war mein Tipp auf die erste Trainerentlassung, ich habe dafür entsprechend Punkte bekommen in den Tippspielen, aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass das so schlimm wird mit Stuttgart.
Ja, die sind halt komplett auseinandergebrochen.
Die sind
das
wirklich
ist eigentlich
komplett auseinandergebrochen. Und jetzt kannst du natürlich meinetwegen den Teil von Korkut auf Korkut schieben. So, aber dann nach der Weinzierl-Übernahme ist ja letztlich auch nicht so viel passiert. Ne? Also das war, der hatte, glaube ich, nach den 3 Spielen den schlechtesten Start, oder nach den 4 Spielen, ich weiß nicht, wie viel er immer gemacht hat, den schlechtesten Start aller Bundesliga-Trainer oder so. Oder war zumindest ganz weit oben mit dabei. Und bin gespannt, was Weinzierl bei dieser Truppe leisten kann in der Winterpause, um die entsprechend aufzustellen. Also ich meine, ja. du hast den Rückrundenspielplan angerissen. Natürlich ist es gut möglich, dass du dich da irgendwie mit 2 Heimsiegen in den ersten 3 Spielen gegen Mainz und Freiburg in so einen Vibe spielst. Aber mein, nehmen wir mal an, du punktest nicht so richtig, es geht so ein bisschen weiter wie her, holst hier und da mal ein Pünktchen. Und dann steht auch ganz schnell ein Duell an, wo es dann richtig was zu verlieren gibt, gegen Düsseldorf, gegen Hannover.
Mhm.
Also, puh.
Es ist sehr, sehr schwierig. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, glaube ich. Und was man halt einfach gemerkt hat, dass auch die Änderungen, die Weinzierl versucht hat, sei es jetzt personeller Hinsicht oder vielleicht auch taktischer Hinsicht, nicht sofort gegriffen haben, das hat man meiner Meinung nach halt auch daran gesehen, dass da nicht nur Korkut was falsch gemacht hat, sondern dass da einfach, also du musst nicht nur ein neues System in die Mannschaft implementieren, sondern du musst die Mannschaft eigentlich komplett neu aufbauen. Und das zumindest auch so ein bisschen vom Spirit her einfach mal wieder neu aufbauen. Ich weiß halt gar nicht, wenn du dir von denen die letzten Interviews angeguckt hast, dann hast du da irgendwie bei den Niederlagen dieses typische, die stehen da mit hängenden Schultern und sagen halt nicht irgendwie, ja okay, war jetzt blöd oder da und da haben wir die und die Fehler gemacht, sondern das ist halt einfach dieses, wenn du dann schon hörst, ja, das zieht sich ja so durch die ganze Hinrunde und bla bla bla, dann sind das halt so diese Dinger, wo du sagst, die brauchen erstmal wieder Selbstvertrauen, um überhaupt irgendwie was zu reißen, ja. Und man hat diesen einen Sieg mehr geholt, sag ich jetzt mal, oder diese 3 Punkte mehr als Platz 17 und 18. Und das kann halt wirklich nicht das Ziel sein im Großen und Ganzen, ja.
Nee. Ich meine, sie hatten es ja ausgegeben, sie haben ja durchaus gesagt, internationaler Fußball ist unser Ziel. Und
ja.
Was ich jetzt nochmal ansprechen wollte, weil du gesagt hast, Platz 7 erreicht. Stell dir mal vor, Gott behüte, die Eintracht gewinnt nicht den Pokal und die müssen auch noch in der Euroleague ran. Ich glaube, so sehr das Frankfurt auf eine Euphoriewelle gehoben hat, würde mich nicht wundern, wenn Stuttgart da hätte spielen müssen. Gut, die hätten natürlich auch durch Qualifikation gemossen, so vielleicht hätten sie das verkackt, aber selbst dann mit einer gestörten Vorbereitung, ich weiß nicht, ob die auf die 14 Punkte gekommen wären.
Das hätte sehr, sehr übel ausgehen können. Also
ja, ich bin gespannt. Ich meine, S-Wein ist, ja, letztlich musst du holen, was du kannst, um irgendwie mehr als 12 Tore in der Rückrunde zu schießen, weil daran krankt es halt, ja, also es krankt natürlich irgendwo auch überall, aber ohne Tore gewinnst du keine Spiele.
Ja.
Um mir mal einen rauszuhauen.
Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen ins Phrasenschwein. Ich würde sagen, wir kommen einfach direkt zum nächsten. Kandidaten, und zwar ist das auf Platz 15 der FC Augsburg, die ja eigentlich erst so in den letzten paar Spieltagen blöderweise eigentlich, muss man sagen, in diesen Abstiegskampf reingerutscht sind. Weil sie ja die falschen Partien verloren haben und stellenweise ist das so eine von den Mannschaften, also eigentlich muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn du die letzten vier jetzt gerade nimmst oder alle Mannschaften, die wir bis jetzt hatten, ist Augsburg so die erste Mannschaft, wo ich sage, auf lange Sicht gesehen werden die nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Weil die haben nicht schlecht gespielt in den meisten Spielen, auch wenn sie verloren haben, meiner Meinung nach. Man hat quasi auch zwar nur drei Siege geholt, aber sechs Unentschieden. Ich meine, klar, auf lange Sicht bringen einen die Unentschieden auch nicht weiter. Aber man sieht auch an dem Torverhältnis von -4, dass jetzt keine fetten Klatschen oder sowas dabei waren. Und auch so im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt hier so durchgucke, 3-2-1-1, es war einmal ein Heimsieg gegen Freiburg dabei mit einem 4-1, 3-4-0-0-2-1-2-2-2-1-1-3-0-1-0-1-1-1-2-2. Also es sind immer sehr, sehr knappe Spiele. Und wir haben die Kämpfermentalität gegen Wolfsburg im letzten Podcast angesprochen. Und ich glaube, wenn die mit dieser Kämpfermentalität wieder in die Rückrunde starten und vor allen Dingen, wenn sich im Sommer Spieler wie zum Beispiel Finn Bogason erholen und auch wirklich, im Sommer sage ich schon, jetzt im Winter, Finn Bogason erholt und auch wirklich gesund bleibt, was ja auch immer sehr, sehr wichtig ist, dann sieht das Ganze auch schon wieder halb so wild aus, glaube ich. Also die werden auf lange Sicht nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich sehe den Augsburger Kader, aber auch nicht in Europa oder so. Also ich glaube, die werden in diesem ungeliebten Niemandsland landen. Aber ich würde sagen, die haben nicht mehr so viel mit dem Abstieg zu tun, sobald die Hinrunde angefangen hat, die Rückrunde.
Also ich glaube nicht, dass für Augsburg dieses Niemandsland so ungeliebt ist. Ich glaube, die sind ganz froh, wenn sie da möglichst für drin sind und nicht mehr rausfallen. Die Sache bei Augsburg ist halt, die haben 15 Punkte jetzt und sie hatten nach 10 Spielen 13. Das heißt, du hast, jetzt muss man dazu sagen, da in den ersten 10 Spielen waren auch so Dinge dabei, wie zum Beispiel das Spiel gegen Mainz, das man verloren hat mit 2 Torwartfehlern in den letzten Minuten. Mhm. Und sonst geht man da mit 3 Punkten raus, ja. Und das heißt, die haben echt guten Start hingelegt, haben ja unter anderem sich bei den Bayern einen Punkt erkämpft und dann hast du halt Verletzungspech gehabt mit Finn Bogason, der dir halt, auf den halt letztlich deine komplette Offensive beruht irgendwo, was so ein bisschen an Modest und Köln erinnert, im Jahr, wo Köln in den Europapokal gekommen ist. Und dann hast du halt auch einfach Pech gehabt, ja, dann hast du spielst gegen Stuttgart, Leverkusen und Schalke, gehst da mit einem Punkt raus und kassierst währenddessen 3 Tore. Ja, was wo du jetzt denken würdest, es ist ja okay, da irgendwie 3 Tore zu kassieren aber dann, und denkst, wenn du da nur 3 Tore kassierst, gehst du da mit mehr als einem Punkt raus. Aber ist halt vorne krankt's etwas und dann ist es schwer, hier jetzt so Punkte zu holen, aber ich würde mir da wirklich, wirklich wenig Sorgen machen, weil diese Diskrepanz zwischen den ersten 10 und den letzten 7 Spielen, die kommt ja nicht allein von dem Spielplan, ja, also in den ersten 10 Spielen hast du ja Spiele gehabt, wie bei Bayern, Gladbach, bei Dortmund, zu Hause gegen Leipzig, Gladbach war auch noch dabei, ne, und da hast du ja durchaus respektabel gespielt, hast 3 Punkte geholt, 3-mal unentschieden gespielt. Und auch das Spiel gegen Dortmund, das war ja dieses völlig kranke Spiel, das 4-3, ich weiß nicht, wo, 96. Minute hat Alcacer das 4-3 gemacht, meine ich.
Ja, irgendwas
in der Größenordnung, ne? Also, es hat nicht viel gefehlt und du gehst gegen die aktuellen Top 4 ungeschlagen raus, in direkten Duellen, ne? Also, das ist so die Sachen, die mir bei Ausblick halt Hoffnung machen, oder das ist Hoffnung, die mich relativ sicher glauben lassen, dass die sich da zu Beginn der Rückrunde schon bald rauskämpfen werden und dann auch langfristig nichts mit dem Abstieg da zu tun haben.
Denke ich auch. Also das Ding ist halt vor allem auch einfach, wenn du dir anguckst, es startet dann jetzt mit dem ersten Spiel gegen Düsseldorf zu Hause, Gladbach auswärts, dann Mainz zu Hause, dann hast du Kiel im DFB-Pokal, wo du eigentlich gewinnen musst als Bundesligist. Dann hast du auswärts Werder Bremen, dann kommen die Bayern nach Hause. Also ich sag mal, da kannst du dir halt schon, wenn du jetzt sagst, okay, Düsseldorf gewinnst du auf jeden Fall, Gladbach versuchst du einen Punkt mitzunehmen und Mainz gewinnst du, wenn das dann schon der Fall ist und kommst dann sogar noch im DFB-Pokal weiter, dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus in Augsburg. Also ich glaube, wenn du dann auch noch mit ein bisschen Glück einen Punkt aus Bremen mit nach Hause bringst, dann kannst du auch gegen die Bayern verlieren und da heult keiner. Also von daher, ich sehe dem Ganzen eigentlich relativ optimistisch gegenüber bei Augsburg. Da bin ich voll bei dir. Und ich glaube auch einfach, dass der Kader das kann. Dass das ist ein Kader fürs Mittelfeld. Das sollte passen. Ich sehe die witzigerweise so auf einer ähnlichen Stufe wie Freiburg. Da kommen wir gleich auch noch mal zu. Weil Freiburg, also das ist für mich so von der Kaderstärke und von dem, was der Verein leisten kann, ähnlich, meiner Meinung nach. Da kannst du mich gerne berichtigen, wenn du das anders siehst. Aber die stecke ich so in eine Schublade.
Ja, in der gleichen Schublade stecken sie bei mir auch. Weiß ich gar nicht. Dafür kenne ich mich mit den Budgets zu wenig aus, aber das könnte echt ähnlich sein. Wenngleich, glaube ich, Freiburg zumindest letztes Jahr noch ein bisschen tiefer im Abstiegskampf drin steckte als Augsburg die letzten Jahre. Ich das
im Kopf habe. Ich glaube auch, aber bei den Etats bin ich mir da auch sehr, sehr unsicher, wenn ich ehrlich bin. Also, aber ja. Ich wüsste jetzt nicht, was wir noch großartig zu Augsburg sagen sollen, deswegen würde ich jetzt einfach mal direkt übergehen, weil wir ja auch schon bei, ich glaube, über 40 Minuten sind, das wird sonst sehr, sehr lang heute, zu Düsseldorf. Ich
bin ja nach neuen Mannschaften Pause machen. Neue Folge quasi. Also sogar zwei Folgen.
Könnte man das wäre gar nicht mal so doof, könnte man eigentlich auch machen, stimmt. Wir kommen aber jetzt erstmal zu Düsseldorf, dem zweiten Aufsteiger, die momentan auf Platz 14 stehen mit 18 Punkten, 5 Siegen, 3 Unentschieden, 9 Niederlagen. Das klingt jetzt eigentlich erstmal was aber jetzt gar nicht unbedingt so despektierlich gemeint ist, aber man darf halt nie vergessen, dass sie am 13. Spieltag 9 Punkte hatten. Und sie haben halt wirklich
am 14. Spieltag.
Am 14. Spieltag 9 Punkte hatten. Und sie haben halt wirklich, und wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, diese perfekte englische Woche gespielt. Sehr furios 9 Punkte geholt, 3 Siege geholt, wo auch Dortmund mit dabei war, die bis dato ungeschlagen waren. Ich habe Düsseldorf am Anfang der Saison habe ich noch gedacht, mal gucken, weil ich meine, die waren ja auch eigentlich mit irgendwie mit einem Sieg und 2 Unentschieden oder einem Unentschieden oder so gestartet und ich dachte noch so, so als Aufsteiger, 2 Spiele, 4 Punkte, ist eigentlich vollkommen okay.
Ja, es waren in den ersten 4 Spielen 4 Punkte, 5 Punkte geholt.
Und dann ging es halt quasi komplett bergab irgendwann. Und man hat auch lange Zeit, und das hat man auch wirklich einfach gesehen, dass das Gefühl gehabt, dieser Kader kann das einfach nicht. Und das erste Mal, wo ich dachte, Moment, das war eigentlich gegen die Bayern, das Unentschieden. Auswärts. Und da hat man dann gesehen, okay, mit der passenden Taktik und wenn der Gegner jetzt nicht unbedingt den besten Tag hat, dann kann auch in Düsseldorf noch was laufen. Ja, und dann hat man halt die wirklich famose englische Woche gespielt. Und steht jetzt mit, wie viele sind es? 4 Punkten Abstieg zum Relegationsplatz und sogar 7 zum direkten Abstiegsplatz. Eigentlich sehr, sehr gut da. Ist auch noch im DFB-Pokal vertreten, wo man als nächstes auf Schalke trifft. Ist jetzt auch aufgrund der Tabellensituation ein relativ attraktiver Gegner, weil sie mit 18 Punkten punktgleich sind. Man hat, wie eben schon angesprochen, einen schwierigen Start, glaube ich. Also mit Augsburg, Leipzig, Hoffenheim, dann Schalke im DFB-Pokal, Stuttgart, Leverkusen. Aber es ist auf jeden Fall noch machbar, sagen wir es mal so. Also, ich glaube, wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, wir zählen unsere Abstiegskandidaten auf, hätte bis zum 14. Spieltag Düsseldorf bei mir auf jeden Fall dazugehört. Zum jetzigen Zeitpunkt denke ich mir aber, naja, es sind jetzt noch mal 17 Spiele, lass sie 7 Spiele davon so anständig spielen, wie sie das jetzt hier gespielt haben, dann stehen sie bei 39 Punkten. Weißt du, wie ich meine? Also,
Ja, aber 7 Siege ist halt schon, ist schon eine Hausnummer.
ja, klar, das wäre, damit wäre quasi die Hinrunde gerettet. Also, ich sag mal so, 7 Siege, das hat nicht mal Hoffenheim geschafft, in der Hinrunde jetzt. Aber es wäre halt, oder Bremen hat es zum Beispiel auch nicht geschafft. Leverkusen gerade so. Aber es wäre halt was, wo man sagt, wenn du dich halt fokussierst und mit der richtigen Taktik gegen die richtigen Gegner spielst, dann sehe ich von den drei für mich schwächsten Parteien oder vier schwächsten Parteien, nämlich Düsseldorf, Stuttgart, Hannover und Nürnberg, Düsseldorf noch mit dem meisten Kampfgeist da, weil ich finde zwar, dass Stuttgart den besten Kader von den vier hat, aber da hat mir Rückgrat gefehlt in den letzten Spielen. Und Düsseldorf hat halt echt Rückgrat gezeigt in den letzten drei Spielen, ne?
Ja, und ich würde auch sagen, dass da Funkel eine ganz gute Rolle spielt, der durchaus ein kleiner Fuchs ist. Also mit seinen da jetzt jahrelange Erfahrung aus, die er Frankfurt in der Liga gehalten hat, mitbringt. Ja, es ist, ich meine, Düsseldorf ist so ein bisschen schwer einzuschätzen, weil ich halt immer so ein bisschen das hatte, dass ich ihnen so Leistungen vereinzelt zugetraut habe, wie jetzt, sagen wir mal, zu Hause gegen Freiburg zu gewinnen. Aber davon hast du halt in den ersten 14 Spielen ja, kaum was gesehen. Also du hattest den guten Saisonstart, wo auch diese überraschende, ja, du hast einen Punkt in Leipzig geholt, du hast zu Hause gegen Hoffenheim gewonnen, dabei waren. Und dann hast du halt wirklich so eine Negativserie von 6 Niederlagen in Folge gehabt, die du mit einem furiosen 4:1 gegen Hertha beendet hast, die zu dem Zeitpunkt gar nicht so schlecht dastanden und glaube ich noch in den Top 4 waren. Und dann bist du halt wieder so ein bisschen abgesagt, ja. Holst zwar einen Punkt in Bayern, bei den Bayern, aber es ist letztlich dann auch nur ein Punkt, ne? Also bringt dir natürlich unten schon was, aber dann sagen wir mal so, lieber verlierst du in München und gewinnst zu Hause gegen Mainz, als in München unentschieden und zu Hause gegen Mainz zu verlieren.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist halt so, dieses Heimspiel gegen Mainz war einfach so ein gutes Beispiel für Spiele von Düsseldorf, wo ich mir halt denke, ja, also wenn du da die Punkte nicht liegen lässt, dann wird es halt problematisch, ja.
Ja, also ich gebe dir da vollkommen recht. Es wurden einfach bei Spielen Punkte liegen gelassen, wo man sagt, wenn ihr sie da holt, dann ist so eine perfekte englische Woche gar nicht nötig.
Gar nicht nötig. Aber sie haben die perfekte englische Woche gespielt, dadurch so ein bisschen wieder aufgeräumt, sag ich mal. Aber man muss halt schon sagen, bei Düsseldorf, also 7 Siege, puh. Also da tue ich mir schwer, die zu sehen in der Rückrunde
Ich
bei dem
auch.
Programm.
Ich
Ja,
auch auf jeden
und
Fall.
ich meine, du kannst bei vielen Mannschaften sagen, lass die mal oder lass Frankfurt eine komplette Rückrunde wie ihre Siegesserie spielen, ja. Dann kommen wir noch in die Champions League. Also das ist mir so ein bisschen zu hypothetisch, weil ich sehe da tatsächlich eine ganz andere Gefahr. Weil du ja, also du hast schon, würde ich sagen, einen schweren Rückrundenstart, auswärts bei Augsburg, die jetzt wirklich den Punkt mitnehmen wollen und sich dann möglichst früh rauskämpfen wollen. Dann kommt Leipzig, dann musst du nach Hoffenheim. Dann kommt Stuttgart, gut, das ist, würde ich sagen, das einfachste Spiel und dann musst du nach Leverkusen, so. Und jetzt da die ersten drei verlierst, dann musst du schon aufpassen, dass sich da nicht so ein, dass du da nicht in so ein Loch fällst als Mannschaft. Weil auch wenn du jetzt gerade 7 Punkte auf dem direkten Abstiegsplatz Vorsprung hast, sowas kann schmelzen, ja, wenn, dann musst du halt so Siege wie in der englischen Woche da am besten einholen und dann gegen Stuttgart punkten. Also es ist, ich bin gespannt, was Düsseldorf macht, ja. Also sie haben wirklich in dieser Saison verschiedenste Gesichter gezeigt und ich bin sehr gespannt, welches sie zu Beginn der Rückrunde zeigen werden.
Ja, es ist vor allen Dingen auch, es muss offensiv, also die Defensive muss gestärkt werden und auch offensiv darf natürlich gerne mehr passieren, wenn man zum Beispiel sieht, dass Augsburg hinter ihnen 6 Tore mehr geschossen hat und auch 4 weniger kassiert hat.
Ja,
sieht man aber
dazu
auch zum
sagen,
Beispiel.
dass
Bitte?
die 33 kassierten Tore sind ja auch eher schlecht. Und auch
Ja.
Nur die 19 geschossenen.
Eben deswegen, also es muss auf jeden Fall, die Defensive muss stabiler werden und dann darf in der Offensive gerne noch was nachgelegt werden. Und ich glaube, es ist, man sieht zum Beispiel jetzt, ich würde das Ganze dann auch als Übergang ein bisschen wieder nutzen, um über Schalke zu sprechen, denn Schalke stehen ja auch mit 18 Punkten direkt vor Düsseldorf, aufgrund des besseren Torverhältnisses. Weil man eben 24 Tore kassiert hat und 20 geschossen hat. Und ja, die Defensive bei Düsseldorf muss stabilisiert werden. Wobei Schalke jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel ist, um sich daran zu orientieren. Weil bei Schalke kann man eigentlich vom ersten Flop des Jahres sprechen.
Ich hätte schon letztlich bei Stuttgart davon gesprochen. Aber ja, kannst du durchaus Schalke als einen Flop des Jahres bezeichnen.
Ja. Bei Schalke hat jetzt das Momentum so ein bisschen umgeschlagen, denn diese knappen und dreckigen Siege, die man letzte Saison geholt hat, die einen irgendwie in die zum Vizemeister gemacht haben, was man am Torverhältnis sieht mit 20 zu 24, das ist jetzt quasi komplett umgeschlagen, weil man
es
jetzt
war
eben
28 zu 21 nach der Hinrunde letzte Saison. Also es ist gar nicht mal ein so frappierender Unterschied dafür, dass du von 2 auf 13 fällst.
Ja, eben, aber es sind halt es liegt halt quasi genau andersrum. Sie haben ja auch viele vergleichsweise knappe Niederlagen eingefahren.
Ja, ja. Es war unterstützend zu deiner Aussage gemeint.
Ja, ja. Und gut, man hat eine, ja, ich glaube, eine vergleichsweise okaye Champions League-Saison gespielt. Für die Gruppe eigentlich so, dass man sagen muss, eigentlich hätte man es sich leichter machen müssen. Man ist, genau, im DFB-Pokal jetzt gegen Düsseldorf, ist da gegen Köln weitergekommen und überwintert in allen drei Turnieren quasi, in 2 davon erfolgreicher als im Hauptgeschäft in der Bundesliga, meiner Meinung nach. Hat jetzt natürlich in der Champions League als nächstes Manchester City, wo man, wenn du mich fragst, sich einfach nur eine Klatsche abholen wird und rausfliegen wird.
Das würde mich überraschen, wenn es irgendwie anders geht.
Ja, also das, weil man mit Man City, ja, wenn nicht sogar die beste englische Mannschaft im Moment hat, neben Liverpool. Und in der Verfassung, in der Schalke ist, sehe ich da nicht so viel. Also das, ich glaube, da hättest du dir zur aktuellen Verfassung eher Real Madrid wünschen sollen als Manchester City. Ja, und man hat einen sehr, sehr kniffligen Hinrundenstart, vor allen Dingen eben mit DFB-Pokal und Champions League-Achtelfinale dazwischen. Ja, man muss jetzt einfach so langsam sehen. Gut, man hat jetzt am letzten Spieltag Stuttgart noch geschlagen, hat aber nach einem relativ desolaten Auftritt gegen Leverkusen zu Hause verloren. Die ersten 3 Spiele sind zu Hause Wolfsburg, auswärts nach Berlin und zu Hause Gladbach. Und dann kommt schon zu Hause der DFB-Pokal. Also man muss jetzt schon eine ganz schöne Schippe drauflegen, wenn man nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben will. Es sind nur 4 Punkte auf den Relegationsplatz. Und man muss jetzt einfach mal gucken, Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass Schalke eigentlich letzte Saison schon unter ihren Möglichkeiten gespielt hat, weil sie durch eine sehr, sehr unansehen,
Oder was meinst du?
Ja, also weil sie einfach durch eine sehr unansehnliche Spielweise Punkte geholt haben. Okay. Dass sie eigentlich mehr hätten oder schöner hätten spielen können, aber dann wahrscheinlich weniger Punkte geholt hätten, weil sie dann diese Mauerei nicht gehabt hätten. Man hatte jetzt zum Schluss auch immer wieder ein paar Schwächen von Fährmann mit dabei. Der hat natürlich letzte Saison quasi so gut wie alles festgehalten gefühlt. Ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Aber ja, man muss halt auch einfach dazu sagen, dass Schalke überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun haben will und dass auch Niemandsland und eigentlich aus Schalker Sicht auch die Euroleague kein Zielpunkt ist. Also man hat sich eigentlich vor ein paar Jahren mit Leverkusen zusammen relativ klar als Nummer 3 platziert, hinter Bayern und Dortmund. Und im Moment rennt man jeder Möglichkeit, die man hat, hinterher und spielt vollkommen jenseits von dem, was man eigentlich können sollte oder machen sollte, sage ich jetzt mal.
Ich bin gespannt, worauf es bei Schalke hinausläuft. Also natürlich musst du überlegen, dass sie mit 5 Niederlagen gestartet sind. Aber auch danach lief es ja jetzt nicht so bravourös besser, dass du jetzt sagen könntest, dass sie jetzt, keine Ahnung, wie Leverkusen auch 24 Punkte haben, da jetzt irgendwie 9. sind. Du sagen kannst, okay, das ist halt ein scheiß Start, der uns unsere Saisonziele gekostet hat. Aber jetzt punkten wir wieder, wie wir es gewohnt sind oder wie wir es aus letzter Saison gemacht haben. Ja, nicht wirklich der Fall. Und du bist halt immer noch nicht unten raus. Ja, obwohl da jetzt auch nicht so die Übermannschaften spielen. Und das ist halt echt was bei Schalke interessant wird zu beobachten. Und du hast angesprochen mit dem Spielstil. Bin gespannt, wann da jetzt vielleicht auch mal Tedesco angezweifelt wird. Gab immer wieder Meldungen in den letzten Wochen, dass da irgendwie so ein bisschen das Präsidium sich mehr einmischen will ins operative Geschäft. Aber jetzt so echt wirklich Forderungen nach einem Rausschmiss vom Trainer habe ich noch nicht gehört. Aber ja, ist halt echt bei Schalke so, ich würde mir irgendwie von denen echt wünschen, dass die ein bisschen anders auch spielen einfach. Ja.
Ja.
Also ich meine, es ist schwer zu sagen, schwer zu meckern, wenn du Zweiter wirst. Aber ich glaube, dass diese Saison denen auch ganz klar gezeigt hat, was dann eben passiert, wenn du dich darauf verlässt, dass du Spiele eng gewinnst. Oder du Spiele eng gestaltest und dann versuchst, die zu gewinnen. Ne? Das kann eben auch mal ganz schnell nach hinten losgehen.
Also ich glaube, man hat auch im Großen und Ganzen wirklich gesehen, dass natürlich auch das in ein paar Spielen auch wirklich Abschlusspech dabei war. Wie zum Beispiel Hoffenheim das ja auch schon des Öfteren hatte diese Saison. Aber ich glaube einfach, wenn du das letzte Heimspiel nimmst, was gleichzeitig ja mit der Schließung der letzten Kohlebergbau Dingern da zusammenhängt irgendwie und die da eine riesen Choreo hatten und alles hier mit Chor und was weiß ich nicht noch was und eigentlich das, was diesen Verein seit der Gründung geprägt hat, dass man sich als ein Verein für Leute im Kohlebergbau und sowas identifiziert hat und du ein pickepacke volles Stadion hast, jede Menge Emotionen hast, dann ist das eigentlich so ein Ding, wo Leverkusen kommt und dann, ja, die musst du eigentlich an die Wand spielen. Also da verstehe ich, wenn du dann irgendwie sagst, so, da kannst du gegen die Bayern verlieren und so, aber Leverkusen hätte jetzt auch nicht unbedingt so die beste Saison erwischt. Und die musst du eigentlich schwindelig spielen in dem Fall. Und das fehlt mir irgendwie so, dieses, ja, also man hat natürlich auch Pech mit Abgängen gehabt in den letzten Jahren so ein bisschen. Also wenn Sané so rumwirbeln würde, wie er es jetzt im Moment bei Man City macht, wäre sehr angenehm für die Bundesliga, sag ich mal. Aber man hat halt einfach so das Gefühl, es kann halt nicht richtig kompensiert werden. Und man hat eigentlich die finanziellen Mittel und man hat auch eigentlich einen anständigen Bundesliga-Kader. Ob es jetzt ein Kader fürs große europäische Geschäft ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja, Ich glaube, dass Tedesco einen Fußball spielen lässt, der zu einfach durchschaut wird. Ich glaube, das ist eigentlich das große Problem, weil man hat bei Schalke immer das Gefühl, dass sie nach einem Plan spielen und plötzlich, wenn sie merken, dieser Plan funktioniert nicht, es gibt keinen Plan B.
Ja, also
Ich
da bin ich
glaube,
halt
das ist ein
echt
Riesenproblem.
gespannt, weil Tedesco ja durchaus so als Übertrainer gelobt wurde, ob er das schafft, das eben zu implementieren, dass er da irgendwie einen Plan B oder eine bisschen andere Spielweise auch in der Winterpause, auch wenn sie dieses Jahr nicht so lang ist, mal einbaust, weil es letztlich ist klar, ne? Also auf eine neue Spielweise, damit hast du dann einige Wochen Erfolg und dann wird es sich darauf eingestellt, dann wird es schon weniger. Und aktuell bei Schalke, die haben große Probleme, ihre eigene Spielweise schon umzusetzen.
Ja.
Und ich bin gespannt, wie die Rückrunde läuft, aber du hast dann ja auch wirklich Partien gehabt, wie jetzt gegen Stuttgart. Das kann auch andersrum ausgehen. Ja, letzter Spieltag allein. Wenn das andersrum ausgeht, bist du halt nicht 13., sondern 15.
Ja.
mit, nee, sogar 16. Das ist auf dem Relegationsplatz. Also
Ja, man
musst
wäre
du.
auf den Relegationsplatz gerutscht.
Ja, das ist halt echt so ein Spiel mit dem Feuer, das, was Schalke da macht. Und gerade in der aktuellen Situation, wobei ich halt nicht weiß, ob sie das umstellen in der Lage, wo sie sind, weil sie sagen, wir müssen jetzt einfach nur punkten. Und wir wissen, dass wir das mit so einem Spielstil können. Aus der Saison
Ja.
davor. Auf der anderen Seite, diese Saison hat gezeigt, dass es nicht unbedingt möglich sein muss.
Ja. Ich würde sagen, wir bleiben einfach dabei, dass Schalke unter den Möglichkeiten spielt und man jetzt einfach gucken muss, wie lange man noch in allen drei Pokal oder in allen drei Wettbewerben vertreten ist, und wie gut, um es jetzt einfach mal so auszudrücken. Ich glaube, auf lange Sicht werden sie nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Dafür ist der Kader dann doch einfach noch besser als von den vier Mannschaften unter ihnen. Aber ich sag mal so, mit der Spielweise, die man jetzt hat, und man ist jetzt 9 Punkte von Europa weg, weil alles sehr, sehr eng ist. Champions League können sie eigentlich, glaube ich, schon knicken. Also,
Ja,
da
da
bin ich mir eigentlich
kannst
sogar schon ziemlich
du
sicher.
nur probieren, dass es über beide Spiele gesehen nicht zweistellig wird, glaube ich.
Ja.
Oder vielleicht dir zu Hause in Unentschieden ermauern.
Ja, und auch die Qualifikation für die Champions League, meine ich, die können
Ach
sie
so.
eigentlich auch jetzt schon knicken. Also,
Ja, das
das sind jetzt schon
ist völlig utopisch.
12 Punkte. Und mit dem Spielstil, ne, da gibt es, glaube ich, im Moment einfach also 4 Mannschaften, die definitiv besser sind. Ja, aber wir können zur nächsten Mannschaft kommen. Und zwar haben wir da den ersten FSV Mainz 05. Auf Platz 12 mit 21 Punkten, punktgleich mit Freiburg, und die auf Platz 12 stehen wegen des schlechteren Torverhältnisses von minus 5. Freiburg hat minus 4. Ansonsten haben die Mannschaften ziemlich identisch gespielt. Ja, wie hast du die Hinrunde von Mainz gesehen?
War ganz interessant. Also ich muss gerade überlegen, weil ich hatte nicht, wann genau das war. Und Mainz hatte wirklich lange Zeit so ein ganz, ganz funky Torverhältnis von ganz wenig geschossenen Toren, aber auch nur ganz wenig kassierte Tore.
Ja.
Und hat sich das so ein bisschen normalisiert noch. Und gerade im Vergleich zu den Mannschaften, die jetzt wirklich nach unten drin stehen, muss man schon sagen, dass Mainz da einfach besser spielt.
Ja, man muss vor allen Dingen auch sagen, man hatte bis zum 9. Spieltag 5 geschossene Tore in der Bundesliga, hatte aber 4 davon schon am 3. Spieltag. Also
Ja.
es war eine sehr, sehr lange Nullnummer zwischendrin.
Also die Sache bei Mainz war halt auch, dass du, ich hatte es bei Augsburg angesprochen, diesen Sieg da nach den beiden Torwartfehlern. Der hat so lange, relativ lange, so ein bisschen die Runde von denen schöner geredet, als sie war. Also
Ja.
du hattest einen guten Start, ne? Siege gegen, also guter Start. Im Nachhinein wäre das ja was du erwartest. dass du zu Hause gegen Stuttgart gewinnst und vielleicht in Nürnberg einen Punkt holst. Dann kam eben der Sieg gegen Augsburg und dann startet aber ein 5-Spiele-Lauf, in dem man kein eigenes Tor spielt, dann kein eigenes Tor schießt, dann verkaufst du dich teuer gegen Bayern, gehst aber da auch letztlich ohne Punkt raus. Und dann, gewinnst du wieder ein bisschen oder holst zumindest mal Punkte, auch deine Unentschieden, und stabilisierst dich so ein bisschen auf dem Mittelfeldplatz, den du dir halt mit dem guten Saisonstart erkämpft hast. Danach bist du ein bisschen abgefallen, aber halt, ja, du hast halt trotzdem besser gespielt als die 6 Mannschaften, die da unter dir spielen, auch deutlich besser, so von den Leistungen hier. Also Mainz ist halt Mainz, ne? Die haben ihre Grenzen, die sie erreichen können. Aber in denen machen sie gute Arbeit.
Ja.
Und das reicht halt dann für, wenn du die 40-Punkte-Marke nimmst, die du erreichen willst als Klassenerhaltsziel, sind sie da im Soll.
Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, man hat jetzt am Ende der Hinrunde 17 Tore geschossen, wovon der Großteil aber wirklich in den letzten paar Spielen gefallen ist. Du hast es eben gerade angesprochen. Und ja, ich sehe das auch so. Also man hatte eine Zeit lang so diesen Moment, selbst wenn man jetzt sagt, von Spieltag 4 angesehen bis Spieltag 9, sind ja quasi keine Tore gefallen. Also Spieltage 4, 5, 6, 7, 8 haben sie kein Tor geschossen und dann 9-1 gegen die Bayern. Bis auf den 8. Spieltag gegen Gladbach, wo man 4-0 verliert, waren aber auch gegen Schalke und gegen Leverkusen enge Niederlagen, weil es sind jeweils nur 1-0 ausgegangen für den Gegner. Und gegen Wolfsburg und gegen Hertha spielt man 0-0. Du hast natürlich keine Tore geschossen, du hast aber auch keine gefangen. Und wenn, dann hast du halt nur eins gefangen oder gut, als rausgenommen mal das Gladbach-Spiel. Eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, so schwach wie die Offensive war, so stark war aber halt auch die Defensive, bis auf vereinzelte Ausnahmen. Und das kann wenn Gladbach sich in den Rausch spielt, dann kann das passieren.
Ja, also ich meine, es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, wenn du sagst, du hast einen Saisonstart gegen Nürnberg, Stuttgart, Augsburg, oder Rückrundenstart gegen Nürnberg, Augsburg. Du würdest da jetzt erwarten, das meinst du damit 6 Punkten rausgeht, würde ich mal denken. Oder 5 bis 6 Punkten. Und das ist natürlich für dich eigentlich eine gute Möglichkeit, dich dann nochmal weiter von abzusetzen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du es verlierst, ist es natürlich auch so ein gewisses Risiko, dann unten reinzurutschen. Aber selbst dafür glaube ich dann nicht, dass Mainz da ernsthaft noch Probleme bekommen könnte mit dem Abstiegskampf. Also dafür haben sie halt wirklich Teile in ihrem Spiel, ne? Also das muss man ja schon sagen bei Mainz, dass nur 22 kassierte Tore ist halt wirklich, wirklich gut. Ja, also das ist Top 6 von der Top 6 Defensive quasi. Und darauf kannst du dich halt im Verlauf der Rückrunde dann doch auch mal verlassen und dann spielst du halt nochmal ein paar Mal 0-0 oder 1-0 und holst dann so deine Punkte.
Ja. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, man wird sich im Mittelfeld festsetzen.
Niemandsland.
Ja, im Niemandsland landen. Sehe ich bei Freiburg übrigens genauso. Die ja das nächste Team sind, über das wir sprechen. Man kann eigentlich zu Freiburg ähnliche Sachen sagen wie zu Mainz. Also man hat jetzt keine fiesen Klatschen dabei gehabt, hat aber selbst man hat dieses zum Beispiel dann sowas wie ein 3-3 gegen Stuttgart, diese Spiele, wo viel passiert. Man hat natürlich klar, das ein 4-1 gegen Augsburg, gewinnst aber zum Beispiel auch 3-1 gegen Gladbach. Fliegst dann aus dem DFB-Pokal raus gegen Kiel, gewinnst aber dann zum Beispiel wieder sehr furios 3-0 gegen Leipzig, obwohl du vorher 0-2 gegen Dortmund verlierst und danach 0-2 gegen Düsseldorf. Also es ist so eine Überraschungsmannschaft. Immer mal gut für ein erkämpftes Unentschieden Und ansonsten muss man mal gucken, was die Wundertüte hergibt, sage ich jetzt mal.
Ja, es ist, halt eine Freiburger Saison, wo sie im Mittelfeld landen werden, denke ich.
Ja.
Ich glaube, das ein bisschen entspannter wird als letztes Jahr, wo ihr, glaube ich, erst am letzten Spieltag dann Klassenerhalt sicher gemacht haben. Aber ja, ich meine, du hattest hier, ne, startest mit 2 Niederlagen in die Saison. Da kämpfst du dann auch nur 3-3 gegen Stuttgart zu Hause. Aber dann holst du halt einen Sieg gegen Wolfsburg, die zu dem Zeitpunkt recht gut waren. Blickst Schalke, dann hast du wieder, stehst du bei 7 Punkten. Ja, ne, also hast natürlich immer mal Spiele, die du einfach verlierst, weil du eben letztlich halt keine Top-Bundesliga-Mannschaft des oberen Drittels bist oder so. Aber Freiburg ist halt für mich eigentlich so eine Mannschaft, die holt schon immer irgendwo ihre Punkte. Bleibt dann.
Ja. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, man hatte ja auch einen vergleichsweise schwierigen Start durch die Verletzung von Christian Streich. Und ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit.
Stimmt dazu. Ja.
Genau, ich glaube, jeder, der sich mal ein bisschen mit Freiburg auseinandergesetzt hat, weiß, wie wichtig dieser Trainer für diese Mannschaft ist und was das bezweckt, wenn der am Rand steht. Und was das überhaupt für ein Trainer ist. Ja, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist der Kader gut genug, um nichts mit dem Abstieg zu tun haben und sich im Mittelfeld zu postieren oder zu positionieren. Und man da, wie gesagt, so in einer Schublade eigentlich so mit Augsburg, Mainz, Freiburg, das ist so Team Niemandsland irgendwie für mich so ein bisschen diese Saison.
Ja, also es kann natürlich sein, dass du auch irgendwie jetzt wieder in den ersten 2 Spielen punktlos bleibst. In Frankfurt und zu Hause gegen Hoffenheim. Aber letztlich stehen dann Spiele wie bei Stuttgart an, zu Hause gegen Wolfsburg auf Schalke. Das sind dann Spiele, wo du wieder punkten kannst. Ne? Also das ist so, du hast jetzt auch nicht so ganz immer die Kracher nacheinander, bis auf vielleicht Dortmund-Leipzig. Und man muss dazu sagen, selbst wenn du irgendwie Probleme hast in der Rückrunde, sind deine letzten 3 Spiele Düsseldorf, Hannover und Nürnberg. Also das ist halt, da kannst du auch nochmal ein Schlussboot hinlegen, wenn es irgendwie nochmal brenzlig werden sollte.
Ja.
Von daher glaube ich tatsächlich, dass Freiburg sich da in einen gesicherten Mittelfeldplatz von, keine Ahnung, 13 bis 9 oder so sich einpendeln wird. Ja, Leverkusen wird vielleicht mal vorbei. Jetzt bin ich heute in der falschen Tabelle. Ja. Genial wieder von mir. Ne? Ja, nee, also ja, es kann natürlich sein, dass Mannschaften wie Schalke, die halt eigentlich ja schon besser sind als zu nochmal vorbeiziehen, aber selbst dann tue ich mich schon schwer. Also vielleicht kommt Augsburg noch vorbei, Mainz ist gerade erst punktgleich, können auch noch vorbeikommen, aber
ja, aber da sehe ich zum
selbst,
Beispiel,
also selbst
ich
glaube, wenn sie irgendwie auf 14, 15 wenn sie irgendwie auf 14 abfallen würden, würde es mich nicht wundern, wenn sie dann damit noch 5 Punkte Vorsprung auf dem 15. hätten oder so. Ja, also ja, ich glaube, ja, dass da halt echt eine Leistungsgrenze dann ist zwischen Freiburg und dem Rest, was dann unten noch ist.
Ja, auf jeden Fall. Also und die ist auf jeden Fall groß genug, dass man halt in diesem, ist halt dieses Jahr und auch vom Kader her und so, es ist halt eine Niemandsland-Mannschaft irgendwie so ein bisschen, weil du hast halt einen zu guten Kader auf jeden Fall für den Abstiegskampf eigentlich und damit eigentlich nichts zu tun. Aber du hast halt einen Kader, für den es wahrscheinlich auch besser ist, wenn er gar nicht, selbst wenn das von der Bundesliga her schaffen würde, sich erst gar nicht für den europäischen Pokal qualifiziert. Also,
so haben sie es ja letztes Mal gemacht. Ja. Sie sind, 6. oder 7. geworden und haben es dann die Qualifikation nicht geschafft.
Ja, und das manchmal ist es, glaube ich, gar nicht so gut, auch wenn eine Mannschaft das in einem Jahr hinbekommen hat, dass man im darauffolgenden Jahr europäisch spielt. Und ich glaube, Freiburg ist einfach so eine Mannschaft, wo man sagt, da muss, glaube ich, schon sehr, sehr viel stimmen und da müsste man schon irgendwie, also ich glaube, das ist so eine Mannschaft, wo man sagt, die sind gern gesehen in der Bundesliga, aber um da dauerhaft einen höheren oder einen etwas größeren Erfolg zu haben, um vielleicht auch mal 1 oder 2 Jahre hintereinander in Europa zu spielen und diese Leistungen zu bringen, da müsstest du schon wirklich so 3, 4 Top-Talente aus eigenen Reihen haben, die quasi so oldschool sind und sagen, ich fühle mich so mit Freiburg verbunden und alles, was ich mit dem Verein erreichen kann, werde ich mit dem Verein erreichen und wenn ich dann nochmal für Höheres bestimmt sein sollte, dann gehe ich irgendwie nochmal zu einem größeren Verein oder zu einem anderen Verein. Und ich glaube, wenn du da, wenn du sowas hättest, du hättest da halt wirklich so 3, 4 Talente, die dann irgendwie so ein bisschen die Liga aufmischen, dann hättest du für sowas mal eine Chance. Aber sowas gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Also es ist, glaube ich, mehr so Wunschdenken. Wir haben schon mal
darüber gesprochen. Es ist schwer, sich hochzuarbeiten, einfach weil du halt davon ausgehen kannst, nach einer guten Spielzeit ist ein guter Spieler weg. Und dann kriegst du vielleicht, wenn du Glück hast, genug Geld dafür, wenn er keine Ausstiegsklausel hat oder so. Aber selbst dann musst du ja mit dem Geld halt auch wieder jemanden Vergleichbares holen. Das wirst du wahrscheinlich nicht hinbekommen. Dann holst du vielleicht 3 Spieler, die mal so werden können. Von denen wird dann einer was oder 2, aber die musst du auch erstmal aufbauen. Also da steckst du so ein bisschen drin fest, ne?
Ja, ich sag mal so, man hat ja auch sehr viel oder vergleichsweise viel Geld für Soyuncu eingenommen letztes Jahr, meine ich. Ich glaube um die 21 Millionen oder so. Und das Geld wurde ja dann auch wieder reinvestiert, aber das bringt dir halt nichts, weil dir halt diese
Du musst Qualität halt wieder diese fehlt, Entwicklungszeit reinstecken dann natürlich, ja, das ist klar. Und also wenn du dir jemanden für weniger Geld holen könntest, der besser ist als Soyuncu, würde wahrscheinlich der abnehmende Verein nicht Soyuncu, sondern den anderen holen, ne? Also das ist halt klar, da musst du dann dich drauf verlassen, dass du die Spieler zu dem machst, was sie dann werden können. Und das braucht aber dann meistens Zeit.
Genau.
Und da können sie vielleicht dieses Jahr ganz froh sein, dass sie die haben, weil sie halt, ja, ich glaube, relativ entspannt spielen können. Und dann können sie mal gucken, was sie aus einem Luka Waldschmidt machen, was sie oder aus anderen Positionen machen.
Ja. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, in Freiburg hapert es nicht am Trainer. Auch nicht, was die Spielerentwicklung angeht, weil das, glaube ich, da sind wir einer Meinung, in Deutschland ein ganz großer ist Christian Streich und der jetzt vielleicht unbedingt, also vielleicht kann man unter einem anderen Trainer ein besserer Spieler werden, aber ob man unter einem anderen Trainer ein besserer Mensch wird, weiß ich nicht. Also das ist, glaube ich, einer, der ist ziemlich in Ordnung. Ich halte sehr, sehr große Stücke auf den. Und ich glaube, ganz Freiburg macht das, weil es egal, ob man auf oder wieder ab oder wieder aufsteigt oder sonst was, der ist ja schon seit Jahren da und ich glaube, der hat so viel Kredit in Freiburg. Die würden, glaube ich, sogar mit dem in die dritte Liga gehen, wenn es sein müsste. Ich würde sagen, wir teilen den Podcast tatsächlich auf und kommen damit dann quasi jetzt für heute zur letzten Mannschaft, weil wir dann genau bei der Hälfte sind. Und zwar ist das Werder Bremen. Auf Platz 10 mit einem sehr, sehr starken Saisonstart. Also 22 Punkte hat man jetzt insgesamt. Man ist sehr furios in die Saison gestartet und war sehr, sehr lange unter den Top 5, glaube ich, sogar mit dabei. Und
auf jeden Fall auf internationalen Plätzen.
Genau.
Ich glaube, ja, bis zum 10. Spieltag, 11. Spieltag sind sie dann, glaube ich, erstmals rausgefallen.
Genau, und man ist auch noch im DFB-Pokal dabei, spielt jetzt als nächstes gegen Dortmund. Hat zum so, wie du das schon sagtest, also wenn man sich die ersten Spiele anschaut, man hat zu Hause die wichtigen Punkte, sage ich jetzt mal, geholt. Man hat in Frankfurt gewonnen. Also man ist eigentlich relativ gut gestartet und hat das erste Spiel überhaupt erst verloren gegen Stuttgart auswärts. Und dann war hier wieder Sieg, Sieg, Sieg. Dann ein 6-2 gegen Leverkusen. Das war, glaube ich, auch das beste Leverkusener Spiel in der ganzen Saison. Das
war so ein krasser Bruch irgendwie in der... War nicht Bremen bis dahin auch zu Hause so und so viele Spiele ungeschlagen? 20, 30? Ich weiß es nicht.
Und unter Kohfeldt, glaube ich, sogar komplett ungeschlagen.
Ja, unter Kohfeldt irgendwie 20, 30 Spiele komplett ungeschlagen zu Hause.
Ja, und dann ging es quasi los. Niederlage gegen Mainz, Niederlage gegen Gladbach, Unentschieden gegen Freiburg, Niederlage Bayern, wo man aber ein gutes Spiel abgeliefert hat. Sieg gegen Düsseldorf, Niederlage gegen Dortmund, Unentschieden gegen Hoffenheim und Niederlage gegen Leipzig. Und dann ist man quasi... Also seit diesem 6-2 gegen Leverkusen ist man so immer stetig weiter in der Tabelle runtergerutscht.
Ja, also du hast halt deine Punkte irgendwo geholt, aber muss auch dazu sagen, dass die dass gerade so der Schlussspielplan schon härter ist, ne? Also Gladbach
Bayern, Dortmund, Hoffenheim und Leipzig alles in den letzten 7 Spieltagen zu haben, ist klar, dass du dann schlechter spielst als in den ersten 10.
Das ist logisch, natürlich. Natürlich. Aber die Spiele wie zum Beispiel gegen Düsseldorf oder so halt dann verloren.
Hm. Ja. Das, gegen Düsseldorf haben sie gewonnen.
Was habe ich eben gerade gesagt? Gegen wen haben sie verloren gehabt von den Aufsteigern? Düsseldorf war das erste, was sie dann wieder gewonnen hatten.
Ja, von Aufsteigern haben sie bei, also haben Nürnberg haben sie zu Hause unentschieden gespielt. Ja. Keine Glanzleistung, aber.
Gegen beide Aufsteiger haben sie unentschieden gespielt. Oder beziehungsweise Abstiegskandidaten so, weil Hannover.
Ja, Hannover war auch unentschieden, ja. Ja, also Bremen war so ein bisschen funky, weil der Saisonstart war irgendwie so ein bisschen komisch, weil sie natürlich gewisse Punkte liegen gelassen haben, sag ich mal. Zu Hause gegen Hannover und Nürnberg 2 Punkte zu holen, ist halt ja nicht überragend. Dafür haben sie dann Punkte geholt in Frankfurt und Augsburg, die teilweise ein bisschen glücklich waren. Und dann hast du so ein bisschen das Gefühl, oder ich und das Gefühl, dass sie so ein bisschen über ihrem Leistungsniveau performen. Und dann war eigentlich das Spiel gegen Schalke, das 2-0 auf Schalke, so das, wo mich das erste Mal richtig von Bremens Qualität überzeugt war. Und das war aber auch das letzte gute Spiel von denen für eine Weile. Mhm. Also da kam halt danach das Leverkusen-Spiel. Und
da haben sie dich von ihren Qualitäten überzeugt und kriegen dann erstmal 6-2 von Leverkusen.
Dann erstmal 6-2 von Leverkusen auf den Sack. Das war echt.
Zu Hause.
Das war krass. Also ich bin gespannt. Ich hatte tatsächlich, wenn ich mir den Spielplan so ansehe, ist es tatsächlich nicht zu unterschätzen, dass Bremen halt wirklich im ersten Teil der Hinrunde vermutlich auch wieder ein bisschen besser spielen wird als danach. Mhm. Aber das ist, das hatte ich so gar nicht im Kopf, als man so nach Bremen irgendwie nach 6-7 Spieltagen da die internationalen Plätze belegt hat. Muss ich halt schon sagen. Also natürlich waren da glückliche Siege dabei. Auf der anderen Seite, wie gesagt, haben Punkte liegen lassen. Ja, also haben aus den Spielen gegen Hannover, Nürnberg und Stuttgart 2 Punkte geholt. Ja, also das war gegen Stuttgart der einzige Sieg Korkuts, glaube ich. Das kannst du natürlich schon, das sind Punkte, die du holen kannst jetzt in der Rückrunde. Aber dann wirst du vielleicht gegen Frankfurt nicht mehr gewinnen, gegen Augsburg nicht mehr gewinnen, auch wenn du die dann als Heimspiel hast. Man wird sehen. Ja. Ich denke halt, dass es durchaus sein kann, dass Bremen dann nach, 27, 26, 27 Spielen auf einem internationalen Tabellenplatz steht und da dann nochmal rausfallen wird, weil dann eben halt wirklich die Kracher kommen noch.
Ja, und die sind dann auch alle im Saisonendspurt.
Ja.
Da wird die ein oder andere Mannschaft auch nicht mehr in einem dritten Pokal unterwegs sein.
Und für die wird es dann auch um was gehen. Ne? Also
eben.
Ich glaube nicht, dass dann da alles schon gegessen ist.
Eben, und im Großen und Ganzen, das finde ich halt immer sehr, sehr wichtig, darf man auch nicht vergessen, dass Bremen die letzten Jahre das ein oder andere Mal auch wirklich Probleme hatte in der Liga und auch Probleme hatte, in der Liga zu bleiben. Oft im unteren Tabellendrittel zu Hause war. Und ich glaube, wenn man jetzt im Großen und Ganzen sagt, man hat jetzt 22 Punkte, wenn du jetzt in der Rückrunde ähnlich gut startest, vielleicht diesmal die ein oder andere hochklassige oder die ein oder andere gleich starke oder stärkere Mannschaft vielleicht dann mal nicht schlägst dafür, aber gegen so Mannschaften mit Formtief wie zum Beispiel Schalke wieder punktest, dass du gegen die gegen die Abstiegskandidaten punktest und mehr als 2 Punkte aus 3 Spielen holst von 3 potenziellen Abstiegskandidaten, dann wird man wahrscheinlich oder dann würde man ja so bei um die, ich sag mal, 44 bis 48 oder 45 Punkte landen und ich glaube, da kann sich in Bremen keiner beschweren. Also dann ist die Saison eigentlich geglückt und dann kann man darauf aufbauen, dass es im nächsten Jahr weitergeht.
Würde ich auch sagen. Ich glaube, ich sehe bei Bremen jetzt auch nicht, dass die jetzt schon unbedingt zu höheren Berufen sind. Waren natürlich einige kluge Transfers dabei, aber nicht, ob man davon jetzt direkt dann Europapokal erwarten kann.
Nee, denke ich auch nicht. Also, ja. Ja, Im Großen und Ganzen sind wir damit dann eigentlich durch mit dem ersten Teil. Wir haben uns ja quasi, ihr wart ja quasi live dabei, als wir uns entschieden haben, zwei Teile draus zu machen, was aber auch sinnvoll ist, weil wir haben jetzt eine Stunde 25 und
es ist auch schon etwas spät.
Das stimmt, wir haben jetzt gerade im Moment 11:15.
Also wenn man jetzt nochmal anderthalb Stunden ruhig.
Genau. Wenn, also wir müssen auf jeden Fall gucken, wann wir den zweiten Teil aufnehmen, weil jetzt natürlich erstmal die Silvestertage kommen. Wann wir beides veröffentlichen, muss ich dann auch nochmal schauen. Ich würde sehr gerne eine relativ kurze Pause zwischen ersten und zweitem Teil haben. Da sprechen wir aber gleich.
Ihr werdet es ja dann sehen.
Genau, wir sprechen da gleich abseits vom Mikrofon nochmal drüber. Und wir danken euch auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Lasst uns gerne in irgendeiner Art und Weise, Twitter oder sonst irgendwas, Feedback da. Wenn ihr Lust habt, und wir werden auf jeden Fall so ein Saison-Recap ganz zum Schluss nochmal machen. Wenn da Bock drauf ist, können wir das zum Beispiel mal live machen, weil da kann man schön mitdiskutieren. Fände ich, glaube ich, cool. Ja, und ansonsten hoffen wir, ihr hattet angenehme Weihnachtsfeiertage und je nachdem, wann der Podcast rauskommt, startet gut ins neue Jahr, seid gut ins neue Jahr gestartet, wie auch immer. Macht's gut und bis zum zweiten Teil, Platz 9 bis 1 von unserem Bundesliga-Recap in der nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss.